Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Ja, hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen an diesem leicht verregneten Vormittag, Mittag. Lynn, wir wollen über ein Genre reden, was mir sehr viel Spaß macht. Deswegen freue ich mich voll auf die heutige Folge, nämlich über Kurzgeschichten. Und ich habe eine kleine Einstiegsgeschichte, die jetzt nicht sonderlich bravourös ist, weil ich habe nämlich vor einer Weile gedacht, ich müsste mal wieder eine Kurzgeschichte schreiben oder wollte die auch, ich weiß nicht, wie viele Texte schreibst du eigentlich für Wettbewerbe? Machst du das überhaupt noch?
Nee, im Moment nicht, weil ich aber auch so zu tun habe mit meinem Buch. Und wenn, dann versuche ich quasi aus dem Buch was
rauszuklauben und damit
zu benutzen.
Aber hast du das früher gemacht manchmal, dass du so gesagt hast, weiß ich nicht, die wollen ein Essay haben über Klimawandel, dann schreibe ich jetzt mal ein Essay über Klimawandel?
Selten, oder? Weil ich irgendwie wirklich sehr wenig Spaß an so Aufgaben habe. Also ich brauche schon einen ganz bestimmten Zugriff. Es ist nun aber nicht so, dass ich mir nicht zu vielen Themen Gedanken mache und diesen Zugriff auch irgendwie hätte. Also es ist vielleicht ein-, zweimal vorgekommen, aber es ist wirklich eher die Ausnahme. Bei dir ist es die Regel, oder?
Nee, es ist auch, also sagen wir mal so, ich habe ja jetzt keine, ich habe bestimmte Projekte, an denen ich länger arbeite und ich denke mir halt, ich versuche aus den Preisen, die es gibt, weil das ja auch einfach eine Plattform ist für Literatur eben und bei dem Versuch, in den Literaturbetrieb zu kommen, ist das eben ein Weg auch. Und ich versuche die immer die rauszufinden, die für das, was ich mache, eh passen. So ein bisschen wie du jetzt sagst, du nimmst dann halt Auszüge aus deinem Text und ich denke mir, okay, ich will eine Kurzgeschichte schreiben, dann gucke ich nach Preisen, die nicht sagen, welches Thema das haben soll oder so, sondern einfach, ich will eine die brauchen eine Kurzgeschichte, weißt du, wie ich meine? Weil ich finde das auch ziemlich schwierig, wenn man sich quasi für einen Preis, was auf einen Preis hin ausdenkt und nicht bei sich bleibt beim Schreiben, aber gleichzeitig gibt es ja einfach Preise, wo das manchmal auch super passt. Und jedenfalls gibt es da so ein, zwei Sachen, wo ich Kurzgeschichten hinschicken wollte und dann dachte ich, okay, ich schreibe jetzt mal eine. Und dann dachte ich, ach, ich habe doch noch so viel alte, ich nehme mal eine von denen vielleicht und poliere die so ein bisschen auf. Und dann habe ich eine genommen, die so 3 Jahre alt war, habe die gelesen, fand die auch ganz okay und habe dann gedacht, okay, aber jetzt sozusagen mit dem Abstand von 3 Jahren und mit der Weiterentwicklung hoffentlich beim Schreiben sehe ich, welche Sachen halt noch nicht so funktionieren. Ja. Ne? Und dann dachte ich, das ist ja perfekt, jetzt kann ich sozusagen mit meinem Wissen jetzt da rangehen und das machen. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe einfach 4 Wochen lang diese Kurzgeschichte wirklich jeden Satz umgedreht, nochmal geschrieben, alles gemacht und am Ende musste ich es einfach aufgeben. Also kennst du dieses Ding, dass man irgendwie so alte Texte von sich hat, denkt so, jetzt weiß ich, wie ich es mache, ich gehe da ran und dann aber merkt, man kommt gar nicht mehr an diese Person, die den Text geschrieben hat, ran oder an den Text, den man damals geschrieben hat, der ist einfach abgeschlossen, so wie er ist, auch mit seinen Fehlern?
Ja, voll. Ich glaube, bei mir hat das ganz viel mit einer Stimmung zu tun, weil meine Texte entstehen immer aus einer gewissen Stimmung heraus. Und wenn ich keinen Zugang mehr nach diesen Jahren zu dieser Stimmung habe, dann kann ich den Text nicht wieder für mich öffnen. Der bleibt mir dann genauso verschlossen wie anderen wahrscheinlich auch. Und dann kann ich den nicht weiter bearbeiten oder ihn maximal verschlimmbessern. Und insofern macht es dann entweder Sinn, mehr das Thema ganz neu anzugehen und nur die Ausgangsstimmung neu zu interpretieren auf eine Art. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber meistens komme ich da auch nicht mehr ran. Es ist eigentlich nie von Erfolg gekrönt.
Ja, das so ging es mir leider auch. Deswegen musste ich dann doch eine neue Kurzgeschichte schreiben, was dann wieder ging. Ne? Also diese Art ging dann wieder, aber ich habe einfach gemerkt, das war so, wie du sagst, es ist irgendwie so eine Zeit gewesen. In der Zeit habe ich das geschrieben, in der Zeit habe ich viele Geschichten geschrieben, die waren alle auf eine ähnliche Weise. Und jetzt kam ich da sozusagen nicht mehr hin zurück. Aber das stößt uns quasi auf das Thema, was wir heute vorhaben, nämlich Kurzgeschichten.
Ja, ich muss auch noch gleich direkt mal einhaken und Grundsatzfragen stellen zum Thema Kurzgeschichten. Es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, ne? Erzählung, Kurzgeschichte, Short Story, Novelle. Was ist was und warum?
Also ich glaube, wir können die Novelle ein bisschen ausklammern, weil für die gibt es eine sehr klare Definition.
Da gibt's das besondere Ereignis.
Genau, das und die dreht sich um ein besonderes Ereignis und das ist auch, würde ich sagen, also die gibt es zwar in anderen Sprachräumen nicht so viel, aber gerade in Deutschland gibt es sehr klare, Kleist hat Novellen geschrieben, es gibt einfach sehr klare Beispiele und die Novelle kann man auch relativ gut abtrennen, aber sie ist schon so ein so ein Zwischending zwischen einer Kurzgeschichte und einem Roman. Und ich glaube, das können wir mal so außen vor lassen heute. Aber die anderen, da ist es halt so, diese ganzen Definitionssachen, die sind sehr unscharf. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, also nicht direkt darüber, aber über zwei Kurzgeschichtenbände, nämlich von Judith Herrmann und Clemens Meyer, und habe die verglichen. Und da geht es natürlich, erstmal muss man ja diese Definition klären. Und ich muss dir ehrlich sagen, es gibt einfach keine befriedigende Definition, die dir jetzt sagen könnte, das ist eine Erzählung, das ist eine Short Story, das ist eine Kurzgeschichte. Kurz gesagt, Short Story ist eigentlich alles Amerikanische so gefühlt. Also die kennen Erzählung als Begriff einfach nicht. Das ist eigentlich ein deutscher Begriff, den wir halt hier verwenden und auf Bände draufdrucken eher. Ja. Erzählung, man könnte sagen, Erzählung ist vielleicht ein bisschen länger, ist vielleicht, manchmal habe ich so das Gefühl, man würde das eher draufschreiben, wenn man so betonen will, dass das schon jemand mit literarischem Anspruch ist. Also ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl so, wenn dir jemand sagt, ich habe hier ein Band mit Kurzgeschichten oder ein Band mit Erzählung. Ich finde, in diesem, Erzählung klingt, das klingt schon so größer, ne?
Sophisticated.
Ja, genau, weil man sich irgendwie vorstellen könnte, man kann sich nicht vorstellen, Goethe hat auch Kurzgeschichten geschrieben, aber so Erzählungen haben doch auch die großen, also weißt du, das kommt schon aus der Literaturgeschichte sozusagen, so ein bisschen.
Klingt auch ein bisschen archetypischer.
Ja, 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 genau, und sehr, also erzählen und genau, ja. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man auf Kurzgeschichtenbänden eigentlich nie Kurzgeschichten stehen sieht, sondern entweder das amerikanische Short Story, wenn man so ein bisschen diesen Bezug zu Hemingway und Carver und so herstellen will, oder aber noch viel öfter in Deutschland einfach Erzählungen bei Judith Herrmann oder Clemens Meyer. Es ist aber letztlich, es ist eigentlich das Gleiche, und man kann also sozusagen, ja, es gibt, man kann, wenn man möchte, irgendwelche definitorischen Unterschiede finden, aber letztlich läuft alles aufs Gleiche hinaus. Und dann können wir ja vielleicht mal so ein bisschen zusammentragen, kurz was Kurzgeschichten oder Erzählungen oder Short Stories ausmachen. Was würdest du denn sagen? Was macht's für dich aus?
Also, da bin ich nun wirklich komplett unbewandert. Ich weiß nicht, genau, das ist ja mein Problem so ein bisschen, aber das geht ja mit allen Gattungen am Ende des Tages so. Mhm. Also was, also spannend wird es ja sowieso dort, wo die Gattungsgrenzen gesprengt werden, ja, oder in Frage gestellt werden, dass es sie überhaupt gibt. Und ich würde eben sagen, aus meiner Perspektive würde ich davon sprechen, dass ich eine Erzählung geschrieben habe, wenn es eben offensichtlich kein Gedicht und kein Roman geworden ist, weißt du?
Ja, also das heißt, es ist kurz, aber länger als ein Gedicht.
Richtig.
Das ist schon mal das eine, kürzer als ein Roman, länger als ein Gedicht. In der Regel führt es halt dazu, dadurch, dass es kurz ist, dass man sich eher so auf so bestimmte Orte nur konzentriert, auch nur auf bestimmte Figuren.
Ja, du hast natürlich völlig recht, schon alleine ob der Länge kannst du kein Panorama.
Genau, also es wird zumindest schwieriger, ne? Du musst halt aufpassen. Es ist so, dass es abrupt oft ein Anfang und Ende gibt.
Aber ich muss, wenn wir über Kurzgeschichten reden, muss ich dir eine, die mir jetzt gerade während wir sprechen eingefallen ist, muss ich dir sagen, von Hebbel. Kennst du diese Kurzgeschichte mit dem Bergmann? Vielleicht wie Unverhofftes Wiedersehen heißt die. Und es ist von Johann Peter Hebbel und sie ist 1811 als Kalendergeschichte erschienen. Sie war also wirklich sehr kurz. Mhm. Sie musste so auf so ein Blatt passen. Und da ist das Tolle, dass eben er tatsächlich ein Panorama aufmacht. Es ist ganz interessant. Es ist so, dass ein Brautpaar heiraten will, aber wenige Tage vor der Hochzeit geht der Bräutigam, der Bergmann ist, in den Berg und kehrt nicht wieder. Und dann vergehen 50 Jahre und dieses Vergehen der 50 Jahre wird halt genau so geschildert als großes Panorama. Die Bauern säten, die Könige dankten ab. Es ist so eine Aufzählung, die ein riesiges Bild macht, also komplett rauszoomt aus der Szenerie. Und erst wenn diese 50 Jahre vergangen sind, durch diese Aufzählung zoomt es wieder rein und man sieht eine alte Frau, die gerufen wird zu einer Stelle, wo ein Schacht eingebrochen ist. Und wo man dann die Leiche eines jungen Mannes findet, der wegen des vitriolhaltigen Wassers in dieser Grube komplett, also konserviert ist und sich nicht verändert hat. Und diese alte Frau stürzt sich halt auf diese Leiche und dann wird eben klar, dass das diese Braut ist, die späte Braut dieses jungen Mannes. Und da musste ich gerade spontan dran denken und bin wieder total glücklich über diese Tatsache, dass eben auch in der Kurzgeschichte doch das Panorama möglich ist, wenn man es handwerklich
ist,
weiß.
Es ist extrem möglich und da kommen wir auch noch zu Beispielen heute, wo das auch so ist, dass die zeitliche Dimension extrem gespannt wird über ganz, ganz lange Zeiträume auch und sowas oder dass auch viele Figuren vorkommen. Ich glaube auch, diese Regeln, es gibt, wie du gesagt hast, Gattungsdefinitionen und diese Regelungen, das ist immer schwierig, aber was man natürlich schon machen kann, man kann, sage ich mal, eine ganze Reihe von Kurzgeschichtenbänden, Erzählungsbänden aufeinander stapeln und wenn man die dann durchgeht, dann würde man halt bestimmte Sachen finden, die sehr häufig auftauchen und daraus kann man sozusagen bestimmte Regeln ableiten, die aber dann nur deskriptiv, also nur aus der Beschreibung heraus Regeln sind und nicht keine Vorgaben. Das ist nicht so, muss eine Kurzgeschichte sein oder eine Kurzgeschichte kann nicht anders sein, sondern so sind halt viele. Weil, das hast du ja auch gerade so ein bisschen angerissen oder wir haben darüber gesprochen, wenn ich halt wenig Platz habe, was zu beschreiben, machen die meistens halt nicht so, dass sie dann versuchen, ein ganzes Panorama reinzubringen, weil es einfach extrem anstrengend ist, das dann da reinzubringen. Also versucht man sich halt kürzer zu fassen und sagt, okay, dann nehme ich mir lieber nur einen Ort und 4 Figuren, weil 20 Figuren da reinzupacken in 10 Seiten ist halt mega anstrengend. Und ich glaube, dadurch entstehen solche Sachen. Aber das Schöne ist ja an jeder Definition, dass sie gebrochen werden kann. Und ich glaube, was für mich Kurzgeschichten so auf eine gewisse Weise besonders macht, wenn ich es jetzt so literarisch, also für mich in meinem persönlichen Leseerlebnis, haben Kurzgeschichten ein bisschen was von Fotos und ein bisschen was von Songs, weil sie beide so dieses Konzentrierte haben. Weißt du, also Lyrik ist nochmal eine ganz eigene, natürlich könnte man irgendwie auch Lyrik mit Songs verbinden, aber ich finde Lyrik ist so ein, das macht ganz eigene Räume auf. Also viel Lyrik ist für mich auch so, dass ich einfach Zeit brauche, mich damit auseinanderzusetzen und dass das nicht so, genau, weil ein Song oder ein Foto habe ich ja sofort einen Eindruck dabei. Das ist bei Lyrik nicht automatisch so.
Man kann ja manchmal dann schneller transportieren.
Genau. Und ich finde so eine Kurzgeschichte, die macht oft so ein, die gibt mir so ein Bild, ein Gedanke, und oft, ich glaube, ein anderer Aspekt, der da auch wichtig ist, Kurzgeschichten funktionieren auch viel über den, wenn ich das mal so sagen kann, den Sound der Sprache, weil es ist extrem wichtig, wie die Sprache da klingt, ob ich davon reingenommen werde, gerade weil Kurzgeschichten oft auch was sehr Alltägliches erzählen oder so, also die sind halt oft, haben die nicht den Rahmen, um dann irgendwie wie ein Roman nach 300 spannenden Seiten zum Höhepunkt zu kommen, den ich gar nicht erwartet habe und dadurch werde ich schon so mitgesogen in diese Geschichte. Deswegen ist die Sprache wirklich wichtig. Wie wird's gesagt? Wie wird das gesagt, dass die da den Abwasch machen zusammen? Was wird da noch mittransportiert durch diesen Sound? Und weil das so ist und weil Kurzgeschichten für mich so ein bisschen dieses Songmäßige und so haben, ist es aber auch so, dass man bei Kurzgeschichten, glaube ich, relativ schnell erkennt, ob es einem gefällt oder nicht, ob es was ist für einen oder nicht.
Wollen wir uns den Ball hin und her spielen und unsere liebsten Kurzgeschichten erzählen?
Sehr gerne, okay. Sehr gerne. Kurzgeschichten oder Kurzgeschichtenbände möchte ich dazu hinzufügen, wenn das okay ist.
Das ist okay. Bei mir sind es immer einzelne, weil ich eben, wie du sagst, also da muss mich der Ton irgendwie total kriegen. Und dann kann das auch passieren, dass es nur eine einzige ist. Aber bei mir lustigerweise, weil du Songs ansprichst, funktioniert bei mir beim Musikhören genauso.
Ich wollte gerade sagen, ich bin wahrscheinlich der Albumtyp und du bist so der einzelne Songtyp.
Ich bin der Singletyp.
Ja. Ich meine, ich würde das jetzt auch nicht so ganz für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer die Alben höre, aber ich mag dieses Konzeptartige auch so. Wie sind die zusammengesetzt? Ich bin zum Beispiel bei Kurzgeschichtenbänden durchaus auch enttäuscht, wenn ich das Gefühl habe, die wurden halt einfach über einen langen Zeitraum geschrieben und dann waren es halt irgendwann genug und die sind in einem Band gelandet. Ich möchte schon dieses Gefühl haben, die gehören alle irgendwie zusammen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ohne dass jetzt die Figuren sich alle auftauchen müssen. Aber lass uns gleich einsteigen.
Okay.
Darf ich anfangen?
Bitte.
Ich fange an mit Hemingway. Muss man irgendwie bringen. Und zwar einfach deshalb, nicht weil er jetzt so berühmt ist, sondern weil er wirklich gerade für die amerikanische Short Story, das ist so wie so ein Gründungsvater mit. Also seine Geschichten einfach für die moderne Short Story und das, was wir heute darunter verstehen. Es gibt im Deutschen ein sehr schönes Projekt beim Rowohlt Verlag, dass die Hemingway-Bücher neu übersetzen und neu rausbringen in schönen Ausgaben. Und da haben sie auch, also und es sind eben sehr gute Übersetzungen, und da haben sie auch Schnee auf dem Kilimandscharo rausgebracht. Und dieser Band enthält einige von Hemingways berühmtesten Kurzgeschichten, zum Beispiel das kurze, glückliche Leben des Francis Macomber, die man wirklich empfehlen kann. Was macht die Geschichten aus? Hast du noch eine Erinnerung daran, was Hemingways Eisbergtheorie war?
Das ist was ganz, ganz Geläufiges, dass diese extrem reduzierte Sprache, die er verwendet, die Spitze des Eisbergs ist und alles, was dahinter liegt, bleibt halt unter der Oberfläche, wird eben nicht aufgeschrieben, nicht gesagt.
Genau.
Und das mag ich ja an diesen Hemingway-Stories auch so gerne, weil die so abgründig sind, ohne dass man es richtig greifen kann.
Genau, also sein Bild auch mathematisch sozusagen war einfach 90% dessen, um was es in der Geschichte geht, wird nicht angedeutet, wie bei einem Eisberg, wo man halt nur die Spitze sieht. Und dadurch sind diese Geschichten halt Leben, die total von dem, was, also es gibt Geschichten, die haben ein Thema und dieses Thema wird nie erwähnt und trotzdem merkt man das und spürt das beim Lesen und weiß, das ist das, worum es eigentlich geht, aber es wird halt nicht angesprochen.
Voll. Weißt du, ich muss gerade an unsere, wir haben mal ausführlicher über Hemingway in einer Folge gesprochen, du erinnerst dich vielleicht. Und ich frage mich gerade, ich habe das gerade so beschrieben mit diesem, da ist ein Thema, aber da wird nicht drüber gesprochen und irgendwie kam mir das gerade so stereotyp männlich vor, dieses Konzept von, ich sag nicht, was los ist.
Was los ist.
Und alle sind fasziniert davon und denken, wow, das hat so viel Tiefgang. Vielleicht ist auch ein riesengroßer Bluff, weißt du, was ich meine? Also, was würdest du dazu sagen, wenn ich vorwerfe, dass Hemingway vielleicht einfach gar nicht so durchtheoretisiert hat, was er da tut, sondern einfach so ein typisches Programm gefahren ist.
Naja, sagen wir mal so, er hat über diese Eisbergtheorie einen langen Text geschrieben und wie er seine Texte macht, deswegen ist es nicht so nachinterpretiert von so Hemingway-Jüngern quasi, die dann so sagen, so, oh, das ist der Meister, der hat da einen Eisberg geschaffen. Nee, das hat er schon selber in dem Text gemacht und ich finde, die leben halt einfach davon. Das ist ansonsten eine sehr harte, klare, präzise Sprache, da ist wirklich nichts zu viel, das hast du ja schon gesagt, dieses reduzierte, das soweit zu Hemingway. Und es gibt aber auch noch eine andere Autorin und ich würde jetzt einfach mal kurz noch mit einer weitermachen, bevor wir dann wieder wechseln. Das ist Alice Munro und ich glaube, über die haben wir auch schon gesprochen, ne? In diesen Familienfolgen, wo wir über Familienschreiben mit Kind und so geredet haben. Also hört da gerne auch noch mal rein. Und bei ihr finde ich das interessant und das ist ein Phänomen, das bezieht sich jetzt nicht so auf Hemingway, aber auf andere Schriftstellerinnen vor allem. Die hat nämlich gesagt, sie schreibt Kurzgeschichten deshalb, weil sie einfach keine Zeit hat, neben dem Aufziehen der Kinder, neben dem Wäschewaschen und so weiter, sich auf Romane zu konzentrieren. Aber sie hat gesagt, Kurzgeschichten gehen halt, weil sie konnte immer in den Zeiten, wenn zum Beispiel die Kinder schlafen, konnte sie halt schreiben. Und sie hat dann so beschrieben mal, wie sie immer den ganzen Tag lang darüber so nachgedacht hat, dann was in den Geschichten noch passieren könnte, weil, wie man den Plot noch besser bauen könnte, weil sie ja nicht so, du hast ja nicht so viel Platz. Bei Munro passt das, was du jetzt gerade über diese Hebbel-Geschichte erzählt hast, deren Geschichten, die schafft wirklich, also die sind ein bisschen länger, so eher so um die 40 Seiten, und die schafft aber wirklich in der Regel ganze Leben zu erzählen, mit ganz raffinierten Sprüngen in die Vergangenheit und in die Zukunft, immer hin und her. Und da schafft sie sozusagen auf ganz wenigen Seiten wie so ein Netz zu spannen, in das du dann reinkommst. Es geht nie nur in eine Richtung sozusagen, aber du folgst diesen Figuren und irgendwie hast du das Gefühl, du hast so ein ganzes Lebenspanorama von Menschen, von der Ehe, von Affären und so weiter auf wenigen Seiten gekriegt. Und du fragst dich dann immer ein bisschen, wenn du sie liest, fragst du dich echt manchmal so ein bisschen, warum brauchst du eigentlich Romane, wenn man das auch auf 40 Seiten kann, also und so gut kann. Und
vielleicht auch was für Leute, die wegen Verstrickungen nicht so viel Zeit haben zu lesen.
Ja, und ja, voll. Und zwei Besonderheiten noch, oder ja genau, eine Eigenheit ist, dass diese Geschichten alle in Kanada spielen, in der Gegend, wo Alice Munro lebt. Und das ist insofern interessant, dass einfach die Natur da auch eine große Rolle spielt und die Naturbeschreibungen in diesen Bänden auch sehr, sehr gut sind. Es gibt sehr, sehr viele Bände, die man empfehlen könnte. Den ich jetzt hier habe, ist Ferne Verabredung. Da sind einfach gute Kurzgeschichten von ihr gesammelt.
Aber das heißt auch, das ist eine Sammlung. Warst du dann nicht enttäuscht?
Das ist auch eine Sammlung.
Ein Konzept hat? Oder hat's?
Na, das hat ein Konzept insofern. Ich glaube, wenn jemand wirklich, also ich meine mit Konzept nicht, dass dann jede Geschichte zum Beispiel über den Tod handeln muss und das ist dann der Band über den Tod. Aber ich glaube, bei ihr ist der entscheidende Punkt, die schreibt halt nur Kurzgeschichten. Und wenn jetzt zum Beispiel Schriftsteller so als Byproduct quasi noch so Kurzgeschichten nebenher schreiben, mal über irgendein Thema, dann sind die oft sehr unterschiedlich, weil dann haben sie die für Literaturzeitschrift X eingereicht, die es halt so wollte und dann für Y so. Ne? So dieses, wenn das jemand ist, der wirklich sagt, ich schreibe Kurzgeschichten, dann haben die ja auch einen gewissen Ton, einen Sound, dann ist es nicht nur sowas, was mal nebenher schnell geschrieben wurde. Genau, und was man bei Alice Munro einfach auch sagen muss, die hat einfach einen Nobelpreis gewonnen mit Kurzgeschichten und das ist schon ziemlich der Wahnsinn, weil Kurzgeschichten einfach nicht so ein so einen hohen Stellenwert haben, was so den normalen, also die nehmen, haben nicht so einen großen Anteil am Bücherverkauf insgesamt und an der Popularität auch leider und meiner Meinung nach zu Unrecht auch, aber es ist eben nun mal so, in den Buchläden liegen hauptsächlich Romane. Womit wir aber jetzt zu einer anderen Autorin kommen, die auch sehr berühmt, sehr, ja, hier steht Erzählung, ne, aber kurze Texte geschrieben hat. Willst du mal denn? Darf ich es ja nicht abgeben? Ingeborg Bachmann. Ach so. Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Entschuldigung.
Ich war so ein bisschen verwirrt und dachte, ups, bin ich dran?
Okay.
Ja, ich bin dran. Moment, ich muss hier kurz wühlen. Da ist es. Ich habe mitgebracht den Band Sämtliche Erzählungen von Ingeborg Bachmann. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ich verzichte auch aufgrund unseres kleinen Vorstellungsformates jetzt mal darauf, sie genauer einzuführen. Sie ist ja ein Begriff. Und mir geht es ja jetzt auch darum, dass sich hier sozusagen wieder das Konzept erfüllt, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass ich halt bestimmte Sachen dann total toll finde und andere mich dann eher weniger interessieren. Ich sag mal so, das ist hier ein Band mit ganz, ganz vielen Erzählungen und die ich besonders mochte, das war Ein Schritt nach Gomorra. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Bei Ein Schritt nach Gomorra geht es um Charlotte und Moment, wie heißt die zweite Person mit M? Ich vergesse den Namen immer, Mara, glaube ich. Und ja, genau. Und Charlotte und Mara begegnen einander nach einer Party. Und Charlotte ist eigentlich verheiratet und dann entspinnt sich aber sowas zwischen denen, so eine Art Anziehung, und diese lesbische Anziehung scheint dann so ein Ausweg aus diesen klassischen Rollenbildern zu sein. Und das Ganze wird dann aber gebrochen dadurch, dass Charlotte dann, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die Rolle des Mannes einnimmt und Mara die Rolle der Frau und sich sozusagen zeigt, dass diese Machtverhältnisse reproduziert werden. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel Theorie, weil es gibt ja wahnsinnig viel Theorien um dieses gesamte Thema und es ist natürlich auch dualistisch gedacht in dem Moment, wobei auch hier in diesem Text davon die Rede ist oder sich gesehnt wird nach einer Welt jenseits von Mann und Frau, wo das keine Rolle mehr spielt, ja. Also auch die Zugehörigkeit zu einem von beiden, nicht nur die Gleichberechtigung. Und somit auch das Thema, der aufgemacht wird von mehr Geschlechtern als diesem Konzept von Mann und Frau. Und ich finde, das klingt so theoretisch, wenn man darüber spricht. Deswegen spreche ich darüber gar nicht so gerne, weil ich finde diesen Text von der Stimmung einfach wahnsinnig interessant und spannend. Und der macht so, auf, wie du auch gesagt hast, auf so ganz wenigen Seiten so einen Riesenfass auf, ohne dass er halt von Theorie befrachtet wirkt. Und ich finde das so spannend, weil ich mich eben frage, wie konnte das gelingen? Und ich glaube eben, dass ich würde es unterstellen, das sind nämlich, also von Seite 187 bis 213, es sind auch nicht so viele Seiten, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass Ingeborg Bachmann eben nicht gedacht hat, ich will darüber schreiben, wie sich das Machtverhältnis in Beziehungen verhält, sondern dass sie eine Stimmung im Kopf hatte. Und das muss eine Unterstellung bleiben, ich kann das nicht verifizieren, aber diese Stimmung hat mich total abgeholt.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Atmosphäre ist für Kurzgeschichten extrem wichtig, würde ich sagen, für Erzählungen. Das meinte ich auch vorhin, glaube ich, mit Sound so. Und das fasst es vielleicht besser. Atmosphäre bestimmt, ob eine Kurzgeschichte oder eine Erzählung funktioniert. Und zwar egal, ob sie ein Panorama aufmacht oder ob sie nur einen Tag erzählt oder nur eine Stunde. Ich habe eine Geschichte, die passt dazu ganz gut tatsächlich, weil es da auch um eine Dualität geht, um die zwischen Schwarz und Weiß. Und die heißt Rezitativ von Toni Morrison. Die ist jetzt erst nach ihrem Tod in Deutschland veröffentlicht worden, war aber schon eine, die sie schon vor einer Weile geschrieben hatte. Das sind tatsächlich so 70 Seiten so rund. Also man sieht auch Kurzgeschichten, dass der Begriff ist dehnbar sozusagen.
Das ist dann eher eine Erzählung.
Ja, genau, eher eine Erzählung. Aber ja, man weiß es nicht, ne? Aber und das Interessante hier ist, da haben wir auch diese, es geht um zwei Freundinnen, die lernen sich im Internat kennen, eigentlich mögen sie sich erstmal nicht so, aber dann sind sie halt beides Kinder, die von ihren Müttern vernachlässigt sind, die da in diesem Internat mehr oder weniger abgeschoben sind, und dann bilden die so eine Art Schicksalsgemeinschaft, und dann geht das über 70 Seiten anhand von bestimmten ausgewählten Punkten erfahren wir quasi, wie sich diese Freundschaft weiterentwickelt. Also man kann sagen, dazwischen sehen die sich immer lange nicht und dann begegnen die sich an verschiedenen Punkten in ihrem Leben. Das Interessante an dieser Geschichte ist, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit diesen zwei Frauen und eine übernimmt das Männliche und eine übernimmt das Weibliche. Hier geht es wie gesagt um Schwarz-Weiß. Die eine Freundin ist weiß, die andere schwarz und man weiß aber nicht, welche welche ist. Und Toni Morrison spielt die ganze Zeit mit so Klischees darüber, wie zum Beispiel eine schwarze Frau ist oder eine weiße und man denkt dann immer so, ah ja, jetzt weiß ich, die ist schwarz, weil die hat doch hier diese. Und dann merkt man so, warte mal, und jetzt, aber jetzt hat die da sowas, das passt ja dann wieder gar nicht. Ist das nicht eigentlich eher was in Anführungszeichen Weißes? Und eigentlich geht man die ganze Zeit im Kopf, währenddessen laufen diese ganzen Klischees, die man so hat von so, und Toni Morrison zeigt das auch so. Und es ist aber genau das Gleiche wie das, was du gesagt hast. Es ist überhaupt nicht theoretisierend, es ist eine Geschichte. Und du gehst in dieser Geschichte mit und es ist überhaupt nicht an irgendeiner Stelle, dass die das. Es, auch die Figuren thematisieren das überhaupt nicht. Es gibt keine.
Auch gar nicht konstruiert.
Nee, gar nicht konstruiert. Aber du suchst die ganze Zeit. Du merkst sozusagen eher, was bei dir alles abgeht, während du diese Geschichte liest. Und das ist wirklich auch eine sehr faszinierende und unbedingt zu empfehlende Geschichte. Stell mir noch eine kleine, oder eine, nicht klein, eine große Entdeckung auch vor der letzten Jahre. Die ist, kannst du dich erinnern, als Lucia Berlin wiederentdeckt wurde?
Ja.
Ne, das war ja so ein, wirklich so ein Ding, dann gab es
Neuausgaben
und die war eine Zeit lang komplett weg und ich finde das auch ganz interessant, weil Raymond Carver gilt auch als einer der großen Short-Story-Meister und nicht zu Unrecht und trotzdem wollen wir ihn jetzt mal außen vor lassen und sie erwähnen, weil sie hat nämlich zu seiner Zeit geschrieben, die beiden waren auch im Briefkontakt und sie wurde aber einfach nicht wahrgenommen, weil sie so viel zu tun hatte mit ihrem Leben, die hatte ein sehr bewegtes Leben. Ist in Chile, während ihrer Kindheit eine Zeit lang in Chile und dann ist sie eigentlich ihr Leben lang immer umhergereist und hat dann in Amerika an verschiedenen Stationen gewohnt, in Mexiko, in Chile, hatte verschiedene Männer, hatte leider auch starke Alkoholprobleme eine ganze Zeit ihres Lebens bis zum Ende, hatte dann verschiedene Kinder von diesen Männern und hat dann zeitweise 4 Kinder alleine großgezogen und musste dafür halt auch das Geld verdienen.
Ja.
Hat wirklich so ein bisschen am Rand gelebt und hat aber gleichzeitig halt immer noch geschrieben. Ne? Das ist schon echt faszinierend, wie sie das geschafft hat. Und warum erzähle ich diesen ganzen Lebenslauf? Weil diese Geschichten, also die sind autobiografisch geprägt. Bei ihr ist es so, die hat einfach über diese ganzen Orte, an denen sie gelebt hat, über die Menschen, die sie gelebt hat, die hat sie in Geschichten gepackt. Und
ja.
Da passt vielleicht auch ein bisschen dieses Fotohafte, was ich meinte, weißt du, dass du manchmal das Gefühl hast, es ist sowas fest, genau, es ist sowas festgehalten. Und ja, also ich würde mal sagen, diesen ganzen Wirbel, den es damals um diese Entdeckung gab, der ist einfach völlig berechtigt. Das sind auch sehr, sehr gute Kurzgeschichten. Hast du noch eine, Lynn?
Ja, ich hätte eine, die passt jetzt zu dem Stichwort Biografie, denn was mich ganz doll fasziniert hat und ich entschuldige mich bei allen, die jetzt einen Geheimtipp oder sowas erwarten, aber wir wollen hier ja ehrlich miteinander reden und das ist nun mal eine meiner liebsten Kurzgeschichten, das ist Ilse Eichingers Spiegelgeschichte. Ich habe die mir auch mal hier rausgesucht, lass mich mal kurz die öffnen, weil ich rede ja die ganze Zeit von Stimmung und davon, dass für mich manche Kurzgeschichten auch irgendwie was Gedichthaftes haben oder aber so kondensiert sind in dem, was sie transportieren, dass sie sich eben festsetzen bei mir. Und das hat diese Geschichte getan. Und auch hier ist es mir ein bisschen ergangen wie mit Ingeborg Bachmann. Es gibt über diese Erzählung von Ingeborg Bachmann und auch über andere von ihr, genauso wie über die Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger, ganze Hausarbeiten, Dissertationen und Sonstiges. Und ich will und kann jetzt an dieser Stelle gar nicht beanspruchen, das irgendwie umreißen zu können. Erstmal habe ich die Fähigkeit dazu nicht. Zweitens habe ich das Interesse daran nicht. Das muss ich vielleicht kurz grundsätzlich klar machen, wenn wir darüber sprechen. Das, was mich an solchen Sachen oft fasziniert, ist das, was es mit mir persönlich macht. Und das kann sozusagen eine Leseanregung sein. Und es kann für manche aber auch abschreckend sein. Ich glaube aber, es kann auch beides nicht sein. In dem Sinne, dass das, was ich daran gut finde, andere daran schlecht finden können.
Mhm.
Und umgekehrt. Das heißt, ich rede jetzt einfach davon, was das mit mir gemacht hat und welche Stellen ich daran schön finde. Viele werden die Spiegelgeschichte kennen und es ist quasi eine rückwärts erzählte Biografie. Sie fängt also an mit dem Tod und endet mit dem Leben, aber es ist nicht rückblickend erzählt, sondern die Zeit ist quasi umgedreht. Und das erzeugt ganz, ganz tolle Stellen, die, glaube ich, unabhängig von der Einbettung dieser gesamten Geschichte und allem Interpretationsspielraum einfach einen Menschen ganz persönlich in jeder Lebenslage extrem nachdenklich machen können. Moment, lass es mich kurz raussuchen. Zum Beispiel heißt es, also wir sind auf der Beerdigung von dieser Person, um die es da geht. Und schon allein, wie das losgeht, ja, ich lese mal vor. Wenn einer dein Bett aus dem Saal schiebt, wenn du siehst, dass der Himmel grün wird und wenn du dem Vikar die Leichenrede ersparen willst, so ist es Zeit für dich, aufzustehen. Leise, wie Kinder aufstehen, wenn am Morgen Licht durch die Läden schimmert, heimlich, dass es die Schwester nicht sieht und schnell. Und so steht quasi diese tote Frau von ihrem Totenbett wieder auf und das Leben wird rückwärts gespielt. Und dann erleben wir die Beerdigung zum Beispiel und dann heißt es, wenn einer einem Trauernden viel Glück gewünscht hat, bleibt ihm nichts übrig, als den Toten wieder heimzuschicken. Und das, was so wirkt wie so ein Gedankenspiel, entwickelt so ein Eigenleben. Und durch diese Umkehr kriegen die Dinge ein ganz neues Gewicht. Und ich muss auch gerade noch an was anderes denken, was genau so funktioniert, aber lustigerweise keine Erzählung ist, sondern ein Comic. Mhm. Und zwar habe ich den mal moderiert, dieses Buch. Und das ist von einem, das heißt Rückwärtsland, dieses Buch. Und im Rückwärtsland passiert alles rückwärts. Und ich muss das mal mitbringen und dir zeigen, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist von Henning Wagenbreth und er zeichnet das erstens mal ganz, ganz toll und zweitens ist dann das so wundervoll gereimt und da passiert zum Beispiel der Krieg auch rückwärts und plötzlich ist halt der Sinn des Krieges, dass alle wieder glücklich sind. Also weißt du?
Ja, ja, ja.
Und plötzlich macht das auch alles viel mehr Sinn, was auf der Welt passiert, weil Krieg ist ja so sinnlos. Allen geht es danach schlecht und in diesem Rückwärtsland funktioniert der Krieg rückwärts und genauso ist es wie, wenn man einen Autounfall hat, bringt man es in die Werkstatt und holt sich ein neues Auto ab. Und nicht, man lässt sein altes reparieren. Also es funktioniert alles andersrum und so ein bisschen diesen Zauber und dieses grundlegende Hinterfragen von dem, wie wir handeln und uns verhalten, das hat die Spiegelgeschichte für mich auch gemacht.
Und auch, wie sich die Zeit bewegt, ne? Ja. Oder wie wir uns auch in der Zeit verhalten, so. Ja, schön. Wo wir auch schon bei Zitaten sind, weil du jetzt was vorgelesen hast. Ich will jetzt von dem Band hier auch gerne ein paar Sätze vorlesen, weil was für mich auch zur Faszination von Kurzgeschichten gehört, also auch beim Schreiben, ich weiß nicht, wie dir das geht, ist, es zählt einfach alles irgendwie. Schon ein halber Satz, wenn ich es jetzt mal ganz extrem formuliere, kann eine Kurzgeschichte zerstören, weil du hast einfach weniger Platz und deswegen wird dir auch weniger verziehen. Das Bild muss sofort stimmen, weil du hast kein großes Bild. Wenn ich 800 Seiten habe in einem dicken Roman, dann darf auch mal was falsch sein. Dann kann auch mal ein Bild schräg sein. Dann gehe ich halt einfach drüber weg als Lesender und wenn der Rest irgendwie interessant und spannend ist, dann ist mir das doch egal, ob da jetzt mal irgendein Bild so, ne? Dann denkt man sich so, na, ist ein bisschen komisch, aber man ist schon bei den Figuren und was weiß ich was. Bei den Kurzgeschichten, das muss gleich stimmen. Und deswegen sind Kurzgeschichten, also wenn man schöne Sätze sucht, findet man sie in Kurzgeschichten sehr häufig. Und Claire Sestanovic ist eine amerikanische Schriftstellerin, die auch beim New Yorker arbeitet, jetzt auch bald ihren ersten Roman veröffentlicht. Also in England ist er, glaube ich, schon, in Amerika ist er schon erschienen, aber hier noch nicht. Und ihr Kurzgeschichtenband ist aber erschienen, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, Objekte des Begehrens heißt der. Und da würde ich gerne mal so ein paar Zeilen vorlesen, die mir einfach so, also die sind aus verschiedenen Geschichten genommen und sind einfach nur einzelne Sätze, die für mich auch so ein bisschen ausdrücken, was man eben in Kurzgeschichten erreichen kann und was ich auch mit Sound vielleicht meinte. Als sie ihm mitteilte, sie wolle die Scheidung, legte er den Finger auf die Seite, damit er nicht in der Zeile verrutschte. Er sah sie traurig an und sagte, okay. Dann noch ein, der traurigste Film des Jahres, wie man uns versichert hatte, und das war auch die einzige Art von Film, die ich je sehen wollte. Und dann noch einen letzten, ihr Haar war wie ein Pfauenschwanz aufgefächert, wenn sie am Boden lag und mir eine Idee nach der anderen erzählte. Genau, also da ein kleiner Einblick und auch Geschichten, die man wirklich empfehlen kann. Wir haben noch einen, du hast noch einen deutschen Schriftsteller auch, ne? Mit einer Kurzgeschichte und da kann man nur sagen, Clemens Meyer, hier unser lokaler Matador. Ich glaube, Wolfgang Hilbig den wir jetzt gleich vorstellen werden. Jetzt habe ich schon verraten, aber ist ja egal. Der hat auch in Leipzig gelebt, oder?
Ja, Meuselwitz. Aus Meuselwitz ist der ja her. Und
okay.
Die Wolfgang Hilbig Gesellschaft sitzt da auch. Aber das ist natürlich lokal total relevant, auch für Leipzig.
Genau.
Soll ich anfangen?
Ach so. Ja, ich wollte nur kurz sagen, Clemens Meyer findet ihn sehr toll und Clemens Meyer schreibt ja auch Geschichten, die eher hier so spielen,
ja,
und schreibt auch sehr gute Erzählungen. Ich wollte da jetzt nicht noch ewig drauf eingehen, aber ich wollte sozusagen das noch mit, ich wollte sozusagen Clemens Meyer noch mit reinschmuggeln, damit wir ihn mal erwähnt haben, weil seine Erzählungen sehr gut sind und so von, aber ich wollte jetzt nicht so ein extra Fass aufmachen für ihn. Deswegen habe ich ihn noch kurz mit reingebracht. Er schreibt gute Erzählungen.
Kein Extrafass für Clemens Meyer,
nein,
aber ein Extrafass für Wolfgang Hilbig. Also, du hast es gerade schon angerissen. Wolfgang Hilbig ist 1941 in Meuselwitz bei Leipzig geboren und hat ganz viele Preise bekommen. 2007 ist er in Berlin gestorben und ich bin bei, auch für Leipzig sehr wichtig, bei der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung auf ein wundervolles Buch gestoßen, nämlich Sphinx, Texte aus dem Nachlass. Und zwar von Wolfgang Hilbig. Das ist so ein schmaler Band. Und ich musste jetzt den Anfang vorlesen dieser Kurzgeschichte, die auch Sphinx heißt, weil ich, kennst du das, wenn du einen Satz liest oder Ausschnitt eines Satzes und du kriegst ihn einfach nie wieder aus dem Kopf und du hast ganz oft in deinem Leben, fällt sie dir ein, weil sie passend ist. So geht mir das mit dieser Geschichte.
Ja.
Es ist wirklich absurd. Ich weiß auch lustigerweise überhaupt nicht mehr, was danach passiert.
Aber dieser Anfang ist da.
Also eine der wenigen Sachen, die ich die ganze Zeit mit mir herumtrage und deswegen lese ich es dir auch vor. Der Anfang ist ja deswegen auch mal bemerkenswert, weil das sind eigentlich nur zwei Sätze. Der eine ist ganz kurz und dann kommt ein riesig langer und die beiden lese ich jetzt. Und dann können alle selber entscheiden, ob sie es weiterlesen wollen. Bei meiner Ankunft, als der Mittag dämmerte, habe ich zu hinken begonnen und mich schier unstillbar durstig gefühlt. Es war, als sei mir ein blaues, irgendwie mehrhaftes Gefühl um die Füße gesunken, als würden meine Gedanken vor einer Beschreibung kommender Eindrücke versagen müssen. Die lange, schlaflos verbrachte Nacht und ein wilder, grundloser Streit, den ich hatte ausfechten müssen, schienen mir alle Empfindungsmöglichkeiten ganz auf mein Inneres gerichtet zu haben. Danach, nach vielem Kaffee, der mich nur mehr erregt und vergiftet hatte, gelang mir auf der endlosen Fahrt durch den öden Vormittag keine Beruhigung. Die ermüdeten Sinnesnerven verstörten mich. Umschleiertes Sehen und wattige Überbleibsel von Gehör hatten mich die Straßen, die ich mit der ratternden Tram durchfuhr, kaum wahrnehmen lassen. Zu roh und hässlich war die einst berühmte, im Krieg schwer verwüstete Innenstadt neu erbaut worden, ohne Plan und Geschmack, nur der Not gehorchend, in unendlichen Quadraturen über die planierten Flächen gereiht, bot sie ein glanzloses, graues Bild ewiger genormter Wiederholung, das erst zurücktrat, als die Bahn schon in den Außenbezirken war. Ja, und dann in den Außenbezirken steigt das Ich aus der Bahn. Und, geht in einen Garten.
Das ist ein perfektes Beispiel dafür, was ich mit Sound von Kurzgeschichten meinte. Ne? Das entwickelt sofort seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes, du willst einfach rein in diese Welt und da folgen. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Folge. Ich will mal noch kurz einen Filmtipp einschmuggeln, weil wir machen das ja jetzt eigentlich nicht mehr und haben das gegen Gedichte. Ich empfehle jetzt einen Kurzfilm. Das wäre eigentlich gut, ne? Ich empfehle eine sehr gelungene Kurzgeschichtenverfilmung. Man sollte gar nicht denken, wie oft Kurzgeschichten verfilmt werden, weil sich natürlich Filmleute dann denken, ist doch gut, dann gibt es sozusagen das Grundsetting, die Figuren, aber ich kann bei meinem Drehbuch schön, weil es gibt ja noch nicht so viel, kann dann schön machen, was ich noch so denke. Die irische Autorin Claire Keegan, hast du von der mal was gehört zufällig?
Ja, oh mein Gott, warte mal. Ich hatte sie, glaube ich, pass auf, ich war ja in Amsterdam und da war ich in einem tollen Buchladen, der ganz viel englischsprachige Literatur hatte. Und ist sie nicht eine irische Schriftstellerin, die gerade enorm viel Erfolg hat?
Ja.
Und da lagen ganz viele Erzählungen von ihr.
Genau.
Und ich glaube, ich hatte dann eine dabei und weil ich dann so viele Bücher ausgewählt habe, musste ich sie wieder zurück.
Das ist okay, in diesem Fall verzeihe ich, allerdings solltest du unbedingt nachholen. Also sie wird jetzt reihenweise übersetzt und das Besondere an ihr ist irgendwie, also sie schreibt so ein bisschen in diesem Hemingway-Ton durchaus, also so knappe knappe Geschichten, aber aus weiblicher Perspektive. Das spielt immer so in der irischen Landschaft. Es spielt so bei Bauern in so verhältnismäßig einfachen Verhältnissen.
Stimmt. Und ich glaube, weil du Landschaft sagst, auch in der Nähe von Wicklow.
Ja.
Und das ist nämlich deswegen, warum es mich interessiert hat, weil ich bin mal, long story short, den Wicklow Way gewandert.
Ja.
Und kenne diese Landschaft deswegen sehr gut.
Dann wird dir das, glaube ich, noch mehr gefallen, weil die Landschaft spielt eine große Rolle. Es ist so dieses ländliche Leben und häufig gibt es auch eine Form von Gewalt, die dann, und das interessiert mich an ihren Geschichten so, die wird nicht nur ausgestellt, sondern die wird so richtig ausgelotet. Und es ist meistens aus weiblicher Perspektive erzählt. Und was auch, glaube ich, bei Claire Keegan so ganz beeindruckend ist, die schreibt halt schon ewig und ich sag mal, ihre Geschichten passen jetzt so gut in unsere Zeit, wie sie vielleicht lange nicht gepasst haben. Und das führt dann auch dazu, dass sie immer weiter entdeckt wird und immer weiter
zu spät im Recht gekommen.
Noch zurechtkommt quasi. Aus dem Band, wo das Wasser am tiefsten ist, würde ich empfehlen Antarktis, Wer wagt, der rutscht, auch ein schöner Titel, und Schwestern. Und wie gesagt, eben auch folgende Literaturverfilmung. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, der war letztes Jahr für die Oscars nominiert, der heißt The Quiet Girl. Und er erzählt eigentlich von einem Mädchen, das bei seiner Familie nie den Kopf hebt, nie groß was sagt, immer die Stille ist, weil einfach der Vater ist gewalttätig, vertrinkt sein Geld immer oder verspielt's. Die Mutter ist mit 4 Kindern völlig überfordert. Es gibt noch 2 ältere Geschwister, die sich so haben und dieses Mädchen rutscht einfach durch alle Raster durch und ist so völlig verdreckt und ist einfach nur so, ne, es tut, ja. Und dann kommt sie mal zu ihren Verwandten, eine Cousine der Mutter nimmt sie für den Sommer auf und dort erfährt sie quasi, wie Menschen auch lieb zu ihr sein können sie blüht einfach auf, weil sie Aufmerksamkeit kriegt. Und das ist in der Geschichte so bewegend, aber das ist in diesem Film so gut umgesetzt. Und ich glaube, was mir da auch nochmal bewusst geworden ist, dieses Kurzgeschichten haben auch oft, sind sozusagen Champions des Details. Also in Kurzgeschichten findest du mit die schönsten Details in der Literatur, würde ich jetzt mal behaupten. Und das schafft oft eben dieser Film gut, diese Details zu finden. Einen Keks, der auf so einem sonnenbeschienenen Bauerntisch liegt, eine Tür, die so leicht aufgeht. Ne? Aber das steht alles für was und das fügt sich dann alles auch zusammen. Und damit möchte ich jetzt schon aufhören, aber wir wollen natürlich trotzdem das Gedicht hören. Also jetzt nur, weil ich hier einen Film wieder reingebracht hatte, ich wollte jetzt nicht das Gedicht verdrängen. Also was hören wir?
Wenn ich doch einmal schon dieses wunderschöne Buch Sphinx empfohlen habe, dann lese ich doch aus diesem Band auch gleich noch ein Gedicht von Wolfgang Hilbig, der ja ein ganz fantastischer Dichter gewesen ist. Und es trägt den Titel »Auch mir war Folgendes geschehen«. »Auch mir war Folgendes geschehen. Aus eines Brunnens Tiefe«, niemand weiß, wie tief, stieg ans Licht ein voller Eimer auf dem Wasserspiegel. Plötzlich kannte ich mich und wusste, dieser, der allein bin ich, so klar hatte ich mich nie gesehen. Aus dieser Tiefe steigend war ich mit mir eins, und hinter meinem Rücken floss das Licht zu einem weißen Kreis zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.